Ich lese uns einen Text aus dem Römerbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Und zwar geht es hier um dieses Thema. Und ihr könnt mitlesen, wenn ihr denn mögt und wegen fehlender Brille nicht lesen könntet, lese ich es auch vor. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Also die Eigentumsfrage wird hier geklärt. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, du, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Hier ist im Sinne glaubender Leute gemeint. Bruder nicht leiblich, aber vielleicht auch. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn so steht es geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten oder richtet, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Also wir sind mitten im Leben einer Gemeinde. Und es ist alles hochaktuell, was uns hier aus der Bibel gesagt wird. Wir kennen sicher alle eine Karikatur. Das ist so ein Spottbild in Zeitungen zum Beispiel, wo das Absurde und Lächerliche von bestimmten Personen, Gruppen und Situationen deutlich gemacht wird. Es wird überzeichnet und dadurch eben viel deutlicher. Und mit spitzer Feder werden bestimmte Verhaltensweisen in übertriebener Weise dargestellt. Karikaturen wollen zum Lachen reizen, aber auch zum Nachdenken anregen. Und Paulus hat im Galaterbrief auch einmal eine solche Karikatur beschrieben, der Gemeinde in Galatien. Er bezeichnet da die einzelnen Gemeindemitglieder, müssen wir uns mal bildlich vorstellen, wie eine Meute Hunde, die sich ankläffen, ins Bein beißen und am Ende noch auffressen. Deftige Geschichte, nicht? Also wörtlich, Galater 5, Vers 15, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass nicht einer vom anderen aufgefressen wird. Na, das ist aber doch starker Tobak, ja? Und in dem Text, den ich hier gelesen habe gerade, da geht es um die Gemeinde in Rom. Und auch sie passen in diese Galater-Karikatur mit zum großen Teil hinein. Ob wir irgendwie auch da hineinpassen, so mit unseren Verhältnissen und Verhaltensweisen, ja, ob hier auch so beißende und kläffende und fressende Gestalten gibt. Ja gut, lassen wir es im Moment mal offen. Was war denn geschehen, dass der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom diesen Text geschrieben hat im Römerbrief, den ich vorgelesen habe? Da hatte sich ein zerstörerischer Kritikgeist breit gemacht. Und einer saß über den anderen zu Gericht und fing an, den Frömmigkeitsstil und das geistliche Leben der anderen zu beurteilen und zu verurteilen. Und eine vernichtende und sehr destruktive Kritik hatte sich breit gemacht. Woran hat sich denn dieser Streit der römischen Gemeinde überhaupt entzündet? Worum ging es denn eigentlich? Müssen wir mal ein bisschen genauer gucken, nicht? Also es ging im Wesentlichen darum, ob's da zum Fleischkonsum irgendwelche Streitigkeiten geben sollte und Regeln, die zu beachten sind, oder auch um die Frage von Feiertagsheiligung. Und zwei Gruppen werden dann von Paulus angesprochen, sogenannte Schwache im Glauben und sogenannte Starke im Glauben. Und jetzt wundern bei uns, wer die Schwachen und wer die Starken sind und wie die definiert werden. Die Schwachen im Glauben, die lebten quasi als Vegetarier. Sie aßen kein Fleisch, weil alles Fleisch, das es auf den Fleischmärkten zu kaufen gab, den heidnischen Göttern geweiht war. Das war damals so. Und davor haben sie sich dann geekelt oder was auch immer. Und sie haben auch diese Schwachen, die verschiedenen Feste und Feiertage sehr streng und ernst genommen. Da, Paulus sagt, das sind die Schwachen im Glauben. Und wer sind dann die Starken? Die hatten die innere Freiheit, hinzugefügt von mir durch den Geist Gottes, alles zu essen, was auf den Tisch kam. Die hatten die Freiheit, von der Paulus im Galaterbrief so ausführlich schreibt, irgendwie verinnerlicht. Und sie sagten, das geht alles, das ist in Ordnung. Und sie machten auch keinen Unterschied zwischen Werktagen und Feiertagen. Wichtig war für sie am Sonntag die Gemeinschaft, der Gottesdienstbesuch. Daran haben sie sich wirklich gehalten. Aber alle anderen Regeln, bestimmte Festtage des Kirchenjahres einhalten von irgendwelchen, sag ich jetzt mal, kirchlichen oder gemeindlichen Vorschriften und so, das war ihnen nicht wichtig, war nebensächlich. Und ist klar, damals gab es oft in den Gemeinden was zu essen, bei uns ja auch manchmal. Und dann gab es Streit bei diesen gemeinsamen Mahlzeiten, weil die einen, die sagten und ärgerten sich, der isst Fleisch und sogar noch vom Pferd oder vom Schwein oder ach weiß ich was. Und der Nächste war da mit seinen vegetarischen grünen Blättern und ja, die verstanden sich dann nicht so gut. Und sie hatten auch noch nicht so richtig den Kontakt gefunden, wie man hier nun eigentlich zueinander kommen kann. Nicht? Und lebhafte Diskussionen gab es. Und jetzt müssen wir versuchen mal zu gucken, was ist denn heute in den Gemeinden? Und woran gibt's denn heute Kritik und Zoff und unterschiedliche Meinungen? Heute ist Wahl übrigens, Europawahl. Und da haben wir schon den ersten Punkt, wo wir uns richtig in die Haare kommen können. Ich bin auch sehr froh, dass wir während der Corona-Zeit hier keinen Zoff hatten. Und dass da alles so friedlich geblieben ist. Und da waren die mit Maske und die ohne Maske und gegen Maske und das so nicht und so nicht. Und dass wir das hier nicht thematisiert haben. Darüber bin ich sehr froh zum Beispiel. Aber wir können uns auch streiten über ganz was anderes, über Spritzmittel im Garten, über Abfalltrennung oder was auch immer, dass man gefälligst nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad zum Einkaufen zu fahren hat oder Ähnliches. Andere Streits können sich daran entzünden, wie reich sollte denn eigentlich ein Christ sein? Was darf er sich alles leisten und was ist da vertretbar? Und bei der Not in dieser Welt und ja, so gibt's auch ganz unterschiedliche Haltungen. Ne? Und da kann es auch eben zu irgendwelchen Differenzen kommen. Oder der Umgang mit Asylanten. Haben wir ein neues Fass aufgemacht, ne? Was ist damit? Laden wir sie freundlich ein, so ganz wie das am Anfangs 2015 und 16 war, so eine Willkommenskultur? Oder ist inzwischen irgendwo da eine ganz andere Stimmung im Lande? Das alles sind schöne Themen, ne? Über die man sich in einer Gemeinde ebenfalls auch streiten kann. Und in der Gemeinde, wer darf getauft werden, haben wir hier auch schon, habe ich unliebsame Erinnerungen an diese Frage, weil das irgendwie unglücklich gelaufen war. Wer darf getauft werden? Wie ist das mit der Taufe? Manche Gemeinden zerstreiten sich übers Abendmahl oder über Gottesdienstformen. Nichts ist so schwierig, hörte ich mal, wie in der Gemeinde die Liederbücher zu wechseln. Auch das ist ein kritisches Thema. Manche wollen eine festgefügte Liturgie und dies Freie können die nicht so gut ab und die anderen wieder umgekehrt. Wann wirkt nun Kritik und eigentlich destruktiv und vernichtend? Wo ist da der Juckepunkt? Ich denke, Kritik wirkt immer dann irrisch, wenn Nebensachen zu Hauptsachen gemacht werden und damit dann die sachliche Ebene verlassen wird und in die persönliche Konfliktsituation hineingerät. Das ist ja nicht so leicht manchmal, wenn jemand eine andere Meinung hat, fähig zu sein, diese Meinung auch stehen zu lassen, ohne zugleich diese Person abzulehnen oder zu verdammen. Der sieht so, sei gesegnet. Jedenfalls als Grundsatzhaltung. Kritik wird dann ganz gefährlich, wenn Ermessensfragen zu Bekenntnisfragen werden. Da haben wir dann ein Problem. Und das sollten wir gut bedenken. Die meisten Spaltungen in der Kirchengeschichte sind um die Punkte gegangen, wo es um Randfragen ging, um Ermessensfragen. Die Kirche hat sich mal gespalten, weil sie sich nicht einigen konnten, wann ist eigentlich Ostern? Eine Woche früher oder eine Woche später? Gab es eine ganze Kirchenspaltung. Können wir nachlesen, Konzil zu Nicäa 325. Da wurde dann versucht, wieder Ordnung reinzukriegen. Und bis vor ein, zwei Jahren ist mir nicht bekannt gewesen, dass es einmal im Zusammenhang mit der Reformation um Wurstessen ging. Das war ein Hammerereignis. Ein Wurstessen. Zwingli aus der Zeit von Luther damals war in der Schweiz, der angestoßen hat, die Reformation und festgestellt hat, im katholischen Bereich läuft manches hier nicht so ganz okay. Und unter anderem gehörte auch dazu, bestimmte Fastenzeiten einzuhalten. Ganz streng. Und dann haben die in Zürich, die Leute um Zwingli herum, ein provokatives Wurstessen gemacht. Und das richtig an die große Glocke gehängt. Und das war ein Drama, ein Sakrileg, ein Theater, meine Güte nochmal. Nur weil sie Wurst gegessen hatten während der Fastenzeit. Und das war der Anstoß zur Reformation der reformierten Kirche. Zu uns mal vorstellen. Kleine Ursache, große Wirkung. Und wenn wir das uns angucken mit dem Zwingli, hab noch mal ein bisschen nachgeguckt. Also die Reformation in Zürich beginnt mit einem Wurstessen. Für den 9. März 1522, den ersten Sonntag nach der österlichen Fastenzeit, hatte der Drucker Christoph Froschauer zum Wurstverzehr eingeladen und damit zum Bruch der kirchlichen Fastenvorschriften. Und die Meinung war, und es hieß, die Orientierung solle an Jesus Christus sein und an der Bibel und nicht an kirchlichen Vorschriften. Und da gab es dann richtig Zoff. Ne? Und Zwingli hat das dann in einer Predigt auch nochmal formuliert, die lautete von der freien Wahl der Speisen. Also man kann mal sehen, was alles so Thema gewesen ist. Ne? Und im Grunde genommen muss ich mich im Geheimen ein bisschen amüsieren, auch wenn ich in meiner Erinnerung krame, was hier alles schon Thema war. Da fällt mir nur die Assoziation Kindergarten ein oder so ähnlich. Aber ich will das andererseits auch ernst nehmen. Das ist ja das Schlimme, dass die Leute, die da aufeinander prallen, das so ganz, ganz ernst nehmen und kämpfen bis aufs Blut und mit Messer und Gabel hier in diesem Fall. Also ist irgendwo doch eine putzige Sache manchmal, auch unter den Christen, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, also wo Nebensachen zu Hauptsachen werden, wo Ermessensfragen zu Bekenntnisfragen werden. Und das alles, ja, sollten wir bedenken, insbesondere wenn Zeloten in unserer Mitte sind. Das war eine Gruppe der damaligen Gläubigen, das waren Eiferer und Fanatiker. Und die vielleicht manchmal auch das Gleichgewicht verlieren. Die Jünger jedenfalls verstanden sich, da waren ja auch total unterschiedliche Charaktere dann da, aber sie kriegten es immer wieder hin, auch einigermaßen miteinander klarzukommen. Und es war auch mal mit Paulus und ich denke Barnabas oder wer es war so, oder ein anderer, wo der eine sagte, gut, gehst du da, dann gehe ich hier. Und dann war es auch wieder friedlich. Kritik wirkt zerstörerisch, wenn ich andere Menschen und Glaubensüberzeugungen nicht nur beurteile, sondern verurteile und andere in das von ihnen so empfundene Gefängnis meiner festgeprägten Vorstellungen hineinpressen will. Da wird's gefährlich. Also, die Schwachen damals im Glauben sagten, die wollen gläubig sein und essen Fleisch? Pfui! Hier bei uns nicht mehr. Tja, Fleisch, das dem Teufel und seinen Dämonen geopfert ist. Wir fragen uns, ob die überhaupt richtig gläubig sind. Und wer in der Freiheit von Christus lebt, der hat einen ganz anderen Stand und eine ganz andere Haltung dann dazu. Und die einen verachteten die anderen und die sagten dann, die Starken im Glauben, die anderen, die das Fleisch verweigern, die haben die Freiheit des Glaubens noch gar nicht verstanden, die sind gesetzlich und eng. Ja, und da waren so verschiedene Gruppen halt und diese sich gegenüberstehenden Gruppen zueinander zu bringen, das ist die Herausforderung. Denn wenn sie Randfragen zu Bekenntnisfragen erheben und übereinander zu Gericht sitzen, sprechen sie damit dem anderen den Glauben ab. Und diese Art von Kritik und Urteil wirkt destruktiv, vernichtend, zerstörend und trennend. Und genau das soll verhindert werden. Mal Zwischenfrage, wo sortieren wir uns ein? Jeder für sich. Wo stehe ich, wenn ich hier an meine konkreten Dinge denke? Eins sollten wir uns zwischendurch klar machen. Wir haben vorhin gelesen, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Die Starken, die Schwachen, jeder für sich. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und so wird nun jeder, für sich selbst. Wir müssen nicht da gucken, dass der oder der so ist oder was, sondern jeder für sich selbst verantwortlich. Dass jeder für sich selbst Rechenschaft geben muss. Das sollte uns klar sein. Das lässt uns vielleicht manches Wort, das wir gerade sagen wollten, im Halse stecken. Jeder für sich selbst muss die Konsequenzen tragen von dem, was er getan hat. Ich möchte mal so erinnern, für manchen ist noch gar nicht so lange her, dass er eine Prüfung hat absolvieren sollen und müssen. Costa, kannst du dich erinnern? Ja, ne? Und hier andere auch. Klar, Prüfungen. Was ist das so für eine Stimmung vor einer Prüfung? Hat jeder da eine große Klappe und meckert über andere und sagt, oh, und du kannst nichts und du nicht. Nee, jeder backt ganz kleine Brötchen und denkt, oh, hoffentlich komme ich da durch. Hoffentlich schaffe ich das. Hoffentlich kriege ich das Zertifikat. Hoffentlich kriege ich die Anerkennung. Hoffentlich, oh Mann, wenn ich bedenke, wie viel ich nicht weiß und so. Ja, in der Haltung sollten wir ungefähr sein, wenn wir an das Gericht Gottes denken. Und dann wird unsere Klappe ganz klein, wenn wir über andere reden. Das ist eine ganz andere Situation. Da werden wir ganz demütig und kleinlaut und bescheiden. Und jeder ist froh, wenn er durch diese Prüfung durchkommt. Und das ist eigentlich unsere Situation auch heute mit allem, was so um uns herum passiert. Also sei vorsichtig. Das Maß, mit dem ich andere messe, was ist damit? Mit dem werde ich auch gemessen. Also, Leute, aufwachen, klug sein. Das Maß, mit dem ich andere messe, das ist auch mein Maß. Daran sollten wir denken. Und in diesem Blick auf ein göttliches Gericht, vor das jeder von uns treten wird, in diesem Wissen hilft es uns auch, den richtigen Ton zu finden, wenn es darum geht, andere zurechtzuweisen oder zu kritisieren. Also die richtige Einstellung, den richtigen Ton zu finden. Darum geht es für uns. Und das sollte dahin münden, dass wir nicht negative, destruktive Kritik äußern, sondern man kann auch konstruktiv und aufbauend für andere sein und ihnen Anstöße geben zur Hilfe und Ansätze zur Hilfe. Anstoß ist ein bisschen ein dummer Ausdruck hier. Also ein Ansatz zur Hilfe und eine Möglichkeit, zurechtzukommen. Also, Paulus fasst das dann hier im Römer nochmal zusammen. Richtet darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder oder seiner Schwester einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Wörtlich übersetzt, kritisiert euch selbst im Hinblick darauf, dass niemand seinem Bruder oder seiner Schwester einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich denke, bevor wir es wagen, andere zu kritisieren, steht jedem von uns Selbstkritik sehr gut an. Wenn Gott uns einen Spiegel vor die Augen hält, dann sehen wir, wie er uns sieht und wie er uns beurteilt. Und wir könnten uns fragen, wo gebe ich durch meine Worte und mein Leben einen negativen Anstoß? Wo kommt jemand durch mich zum Stolpern oder ins Schleudern? Wo bin ich ihm durch mein Verhalten ein Ärgernis? Diese Frage drängt sich doch förmlich auf. Der Schwache im Glauben, also der ganz starr an irgendwelchen Dingen festhält und da wie betoniert drüber denkt, der muss sich an dieser Stelle fragen lassen, solltest du einem anderen nicht mehr Freiheiten zugestehen? Er darf das Maß finden, göttlicher Führung und Kontrolle, und er muss selber für sich das entscheiden. Und wir sollten den anderen gegenüber ein weites Herz haben, womit ich nicht allgemeiner Toleranz und Belanglosigkeit das Wort reden will, sondern eben im richtigen Maß und Blick. Und der Starke im Glauben muss sich fragen lassen, könnte ich auch auf bestimmte Freiheiten verzichten, wenn es anderen dient, weiterzukommen, und ich helfe ihnen, dass ich entgegenkommend bin und auch meine Freiheiten quasi nicht rigoros lebe und ohne Rücksicht auf Verluste. Also hier beiderseits das richtige Maß. Hier praktisch gesehen bedeutet das, Gottesdienste und Gottesdienstformen und Stilformen werden verändert. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir damit umgehen, wenn man dir den Stammplatz wegnimmt, weil plötzlich irgendwie was anderes ist oder andere Lieder oder andere Dinge und Ähnliches? Können wir damit umgehen, können wir es akzeptieren, dass Elemente in den Gottesdienst einfließen, die mir persönlich gar nicht so gut gefallen? Ich weiß noch die Zeiten gut erinnerlich. Inzwischen feiern wir das Abendmahl sehr schlicht und sehr einfach. Aber es gab auch eine Zeit, wo es ohne Kerzen und ohne festlichen Rahmen irgendwie undenkbar war. Ich kann mich gut erinnern an die Zeiten, wo es undenkbar war, ohne Krawatte in Gottesdienst zu kommen. Ja, ich wurde mal kritisiert. Ja, ich kann mich ganz gut erinnern. Ich weiß noch auch wann und wo. Ja, den Tag nicht genau, aber den Ort. Wo ich deswegen kritisiert wurde, weil ich während einer Predigt längere Zeit die eine Hand in der Hosentasche hatte. Das war damals anstößig. Das waren andere Zeiten, andere Sitten. Oder dir fehlt was, wurde mir mal gesagt nach einer Predigt. Und darf ich dich mal sprechen, dir fehlt was. Ja, sage ich, okay, können wir machen. Nachher Gottesdienst zu Ende. Ja, ich möchte dir doch sagen, dir fehlt, ja, ich sag ja nun, was denn? Ja, ein paar ordentliche Hosenträger. Du hast während der Predigt öfter irgendwie dich wieder hier zurechtgebracht. Also, ich hatte Hochgeistliches erwartet und manchmal sind es ganz praktische Sachen, nicht? Die einem fehlen. Ja, einmal war ich bei einer Hochzeit, da hatte ich an der Jacke noch hinten das Preisschild. Oder so. Jeder blamiert sich so gut er kann. Ja gut, also dir fehlt was, dass wir uns auch in vielen Dingen halt einfach, ich sag mal, würde ich so ein bisschen flapsig sagen, werd doch mal ein bisschen locker und nicht so verkrampft und verbissen. Ja, es geht hier um Anstoß und Ärgernis. Diese Begriffe werden verwendet und Paulus verwendet die, weil sie auch biblische, alttestamentliche Begriffe sind. Da heißt es von Jesus, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Ärgernisses geworden. Also, mal in unsere Situation übertragen, nicht ich oder du sollen ein Stein des Anstoßes sein, sondern wenn sich hier jemand stößt, dann soll sich jemand stoßen an den Worten und an der Gestalt von Jesus. Darum geht's. Und wenn es um ein Ärgernis geht, dann ist Jesus von vielen Menschen ein Ärgernis gewesen und den Juden ein Skandalon. Und sie haben sich gerieben und haben ihn gekreuzigt. Aber er soll Stein des Anstoßes oder Fels des Ärgernisses sein und nicht wir beide. Wir sollen gut hineinpassen als Steine im Bau des Tempels von Gott. Gleichgültig sollen wir natürlich auch nicht sein und irgendwie alles einstellen und nicht links und rechts gucken. Und da, wo es nötig ist, da muss man auch mal was sagen, im Sinne von Ermahnung. Da, wo was wirklich falsch läuft, aber dann auch eben nicht mit dem Holzhammer, sondern in einer Art liebevoller Ermahnung und Zurechtweisung. Und so sollen wir aufeinander Acht geben. Wie zum Beispiel, wenn ich verantwortlich bin. Ach ja, beim Kaffeetreff haben wir manchmal einen kleinen Ausflug gemacht. Und dann muss alles vorbereitet werden und alles so, ne, was so dazugehört. Und dann muss man als Verantwortlicher aufpassen, dass auch die mitkommen, die gerade noch auf der Toilette sitzen und wir fahren schon los, ne? Oder dass irgendwer sagt, oh Mensch, du hast ja hier deine Tasche vergessen oder was auch sonst. Oder dass alle pünktlich in den Zug einsteigen und so. Ja, in dem Sinne, dass wir aufeinander Acht geben, dass niemand, wie es in der Bibel heißt, da hinten bleibt. Sondern, dass da eine fürsorgliche Haltung besteht anderen gegenüber. Also, wir haben von Kritik hier geredet heute Morgen, von einer destruktiven, zerstörerischen und auch einer konstruktiven oder aufbauenden. Bei der aufbauenden Kritik, die steht uns zu, da sind wir hilfreich, dass wir andere in Liebe zurechtweisen und auf den rechten Weg bringen. Aber nicht wegen Nebensächlichkeiten anfangen zu streiten oder zu kritisieren. Aufbauende Kritik geschieht immer vor dem Horizont des göttlichen Gerichts, habe ich vorhin erwähnt. Der göttlichen Kritik, die mich selbst auch in Frage stellt. Und jetzt zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen. Gibt es jemand in deinem Blickfeld oder in unserer Gemeinde oder so, den ich innerlich ablehne, wo ich richtig, vorhin, nicht? Das Beispiel, Galater, Hunde, beißen, bellen, fressen, so, wo ich so einen Brass drauf habe, sage, könnt ihm oder so, gibt es so jemand? Sollten wir uns dieser Haltung auch stellen und das auch reflektieren. Das ist auf jeden Fall total falsch. Oder habe ich in der letzten Zeit in destruktiver Weise Kritik an einem Bruder, einer Schwester oder in der Gemeinde geübt? Gibt's da was in Ordnung zu bringen? Oder auch welche Motive sind für meine Kritik ausschlaggebend? Oder wurde ich vielleicht selbst von einem anderen verletzt? Bin ich bereit, Buße zu tun für mein Verhalten und das zu ändern? Und wo ist vielleicht meine Kritik gefragt? Wem sollte ich vielleicht einmal persönlich nachgehen? Wem sollte ich ermutigen, das eigene Leben zu ordnen und sich Jesus wieder zuzuwenden? Gibt so vielfältige Situationen. Auf jeden Fall wollen wir es nicht zulassen, dass hier in unserer Gemeinde ein Bild von Karikatur vorhanden ist oder entsteht. Unsere Gemeinde soll eine Gemeinde sein, in der Jesus im Mittelpunkt steht. Und da, wo es so ist, er auch zum Stolperstein oder zum Ärgernis wird. Auf jeden Fall ist er immer der Grundstein und Eckstein für ein neues Lebensgebäude. So, ich habe mein Pulver verschossen. Macht was draus und versucht einfach eine Haltung zu entwickeln, die aufbauend, liebevoll, fördernd ist, aber da, wo es erforderlich ist, auch Korrektur zu sagen und anzubringen. Das kann jeden von uns betreffen und niemand ist da ohne das Bedürfnis auch der Gemeinschaft. Das ist auch ein guter Sinn von Gemeinschaft. In Gemeinschaft zu sein, weil das auch eine gegenseitige Reflexion und Rechenschaft mit sich bringt und wo man gesehen wird und empfunden wird und wo man ein lebendiger Stein im Bau eines lebendigen Tempels ist. Und genau das soll und muss gelingen. Also in diesem Sinne, frisch auf. Fromm heißt das Amen.